ARD.
Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und vor allem schön, dass ihr unseren Podcast abonniert habt. Habt ihr doch, oder? Um keine Folge zu verpassen, um gleich immer Werbung zu machen, ist doch klar. Hallo Aljoscha.
Hallo Semin.
Für alle, die hier neu einsteigen in diesen Podcast, stellen wir uns nochmal kurz vor. Ich bin Semin Sadeghi, Journalistin und Moderatorin beim Saarländischen Rundfunk. Und ich habe das Glück, diesen Podcast mit dir zu moderieren, Aljoscha.
Mit deinem wunderbaren Co-Host. Ich bin Aljoscha Burchert vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und ich bin Wissenschaftler und ich freue mich natürlich, mit einer wunderbaren Co-Hostin zusammen diesen Podcast machen zu dürfen.
Wie nett wir heute sind, oder?
Aber hallo, passt doch auch gleich zum Thema. Simon, was ist denn heute das Thema der Folge? Verrat's doch den Leuten mal.
Unser Thema dieser Folge ist verliebt in eine KI. Es geht genau darum, dass sich Menschen zum Beispiel in ihren Chatbot verlieben. Vielleicht gerade auch deswegen, weil die KI immer genau das sagt, was wir gerne hören wollen, nie widerspricht und weil man sich vielleicht auch seinen Partner visuell genau so gestalten kann, wie man es gerne hätte und wie man sich den Traumpartner erträumt.
Ja. Das ist eigentlich eine gute Strategie. Da bin ich eigentlich früher so, als man noch so auf der Suche war, gar nicht so drauf gekommen. Hätte man ja gleich so machen können.
Du warst immer besonders unfreundlich, oder
was? Naja, man will dann immer irgendwie interessant oder witzig oder so irgendwas. Man hätte einfach dem Gegenüber nach dem Mund reden sollen. Das wäre vielleicht eine super Strategie gewesen.
Ja, man hätte einfach nur nett und freundlich sein müssen und genau das sagen, was der andere hört. Ich finde es nur immer schwierig zu wissen, was der andere hören will.
Ja, das nennt man, glaube ich, Empathie.
KI und jetzt, der Podcast, in dem KI auf Alltag trifft.
Bevor wir zu unserem Gast kommen, muss ich sagen, dass ich ein kleines bisschen mit dem Thema fremde.
Warum?
Also ich weiß ja, dass Menschen irgendwie, keine Ahnung, auch Tränen vergießen, wenn der Fußballverein irgendwie schlecht dasteht oder Leute in Computerspielen zum Serienkiller werden und danach mit ihren Kindern Eis essen gehen. Menschen sind ja irgendwie sehr flexibel in dem, auf was sie wie reagieren, das weiß ich schon. Aber sich so richtig in KI verlieben, ist mir bisher noch nicht passiert, aber ich würde es jetzt auch nicht rundheraus ablehnen, aber.
Das stimmt. Ich finde, bei mir hat das immer noch so einen Geschmack wie, erinnerst du dich noch an diese RTL2-Dokus früher, wo immer irgendein komischer Typ, so ein Eigenbrötler, verliebt in seine Sexpuppe war?
Oh ja.
Ja, für mich hat das immer noch so diesen Geschmack, aber ich glaube, heutzutage passiert
Ritt
das...
Ritt am Mittag oder sowas.
Genau. Der Walter ist verliebt in seine Uschi und Uschi ist aus
genau,
Gummi.
Genau, und dann denkt man immer, naja, das war ja nur so halb gut geskriptet, aber eigentlich ganz unterhaltsam.
Genau,
ja.
Genau. Aber heutzutage ist es, glaube ich, anders. Und
das scheint
je mehr
wirklich ein
Menschen,
Phänomen zu sein, ja.
Ja, je mehr Menschen Chatbots benutzen, desto mehr Menschen verlieben sich, glaube ich, auch einfach in diese Chatbots. Diese Menschen wollen wir heute kennenlernen, beziehungsweise wir wollen die Gründe für das Verlieben in eine KI herausfinden, und zwar mit unserem heutigen Gast. Unser heutiger Gast ist Paula Ebner, und Paula, die forscht an der Universität Duisburg-Essen im Lehrstuhl Sozialpsychologie genau zu diesem Thema. Und wir freuen uns, dass Paula heute da ist. Hallo Paula.
Hallo.
Hallo Paula.
Wir haben ja gerade schon gesagt, eigentlich denkt man, dass die Leute, die sich in eine KI verlieben, so komische, seltsame Eigenbrötler sind. Ne? Also die Leute, die man früher bei irgendwelchen Shady-Dokus auf RTL 2 gesehen hat, die dann auch mit ihrer Sexpuppe zusammen waren. Aber das ist heute längst nicht mehr so, richtig?
Nee, das ist tatsächlich nicht mehr so. Beziehungsweise vermutlich war es noch nie so. Aber es ist ja auch deutlich schwieriger, so eine breite Menge an Leuten kennenzulernen. Erstens, weil es wenige Leute gibt, die damit in die Öffentlichkeit gehen. Ja, und zweitens, weil man ja privat vielleicht nicht so häufig darüber redet, das vielleicht auch nicht mit seinen FreundInnen teilen möchte. Und daher ist es relativ schwierig, sich so ein breites Bild zu machen. Aber was wir anhand der Forschung gesehen haben, ist, dass es wirklich keine eine Personengruppe gibt, die sich in Chatbots verlieben, sondern dass es wirklich sehr durchmischt ist, dass man deswegen nicht so einfache Antworten geben kann.
Du hast ja oder ihr habt ja richtig eine Studie zu dem Thema gemacht und habt auch eine ganze Reihe Leute befragt und Interviews geführt. Wie seid ihr denn an die rangekommen?
Ja, das ist immer eine der ersten Fragen. Die Antwort ist natürlich wie immer das Internet. Tatsächlich haben wir vor allem Facebook-Gruppen genutzt, dass man nicht mehr so auf dem Schirm hat. Facebook wird aber gerade in den USA ja noch extrem viel genutzt und auch diese Gruppen. Abgesehen von Facebook gibt es uns auch sehr viele Reddit-Gruppen, wo Leute sich austauschen. Reddit ist aber so von der Forumstruktur her sehr anonym. Und auf Facebook sind oft Leute, die dann vielleicht auch eher gewillt sind, da privater drüber zu reden und sich auszutauschen. Und so sind wir quasi wirklich an den größten Teil über Facebook-Gruppen angekommen.
Und die habt ihr dann einfach angeschrieben und gesagt, hey, wir würden da gerne zu forschen. Oder wie läuft das? Ich könnte mir vorstellen, dass die meisten ja vielleicht, dass denen das auch ein bisschen peinlich ist, oder?
Ja, ich glaube, deswegen war Facebook dann tatsächlich praktischer. Also das funktioniert meistens so, man muss in diese anonymen Gruppen reinkommen. Ich habe dann aber auch nie gelogen. Also ich habe dann offen gesagt, ja, ich bin Forscherin. Und genau, deswegen bin ich dann Gruppen beigetreten und habe dann da entweder mit den Admins abgeklärt, dass ich da eine Nachricht reinschicken werde, oder in viele Gruppen kann man die auch einfach so reinschicken. Und dann konnten sich die Leute bei mir melden, über einen Link, die Interesse hatten, teilzunehmen.
Was sind das für Gruppen? Sind das jetzt eher Selbsthilfegruppen, wo Leute sagen, ah, Hilfe, ich habe mich in KI verliebt? Oder sind das Gruppen, wo Leute sagen, hey, cool, wir sind alle, haben alle dasselbe Hobby, wir lieben alle KI und tauschen uns darüber aus? Was sind das für Gruppen?
Beides. Es sind schon mehr positivere Gruppen, also Austauschgruppen, auch viele Gruppen, wo Leute quasi ihre Kreation posten. Also in dem Sinne, man kann bei vielen von diesen Chatbot-Herstellern kann man ja auch Bilder generieren lassen von dem Chatbot in verschiedenen Szenarien. Dafür werden diese Gruppen viel benutzt, dass Leute jetzt zeigen, guck mal, ich war mit meinem Chatbot im Urlaub und hier ist ein schönes Bild von uns beiden am Strand. Also so sind die Gruppen quasi viel genutzt. Es gibt auch Selbsthilfegruppen, genau. Also es ist so eine Mischung aus beidem.
Ich war mit meinem Chatbot im Urlaub und hier ist ein Bild von uns am Strand?
Also deine Metapher Zoo, die war jetzt doch... Inzwischen kriegt sie so langsam.
Also man war mit seinem Handy im Urlaub, das muss man dann wahrscheinlich schon mal sagen, und hat dann ein Bild generiert von sich und seinem Liebesavatar oder...
Ja, häufig noch nicht mal. Also vielleicht muss man erstmal quasi ganz am Anfang anfangen. Für mich war das auch am Anfang Neuland. Und zwar, was diese Chatbots ja auch so einzigartig macht, ist, dass man nicht von Raum und Zeit und Physik und allen Regeln von den Menschen quasi eingeschränkt werden, sondern da kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen. Und eine Sache, die auch bei diesen Chatbots sehr häufig ist, ist, dass man nicht nur schreibt, wie man das zum Beispiel mit ChatGPT macht, sondern dass man quasi roleplayt, also quasi die Szenarien, die man mit seinem Chatbot erlebt, richtig spielt. Ah. Das kann man sich so vorstellen, dass das, was man sagt, geschriebener Text ist, einfach ganz normal, und das, was man erlebt, in Sternchen steht. Dann steht da zum Beispiel, oh, hallo, mein Schatz, dann sagt man das und dann steht da in diesen Sternchen, ich stehe auf und umarme dich. Und so können Leute quasi
sich
das mehr real machen. Genau. Mhm. So ist es häufig so, dass man gar nicht überhaupt erst im Urlaub war, sondern auch einfach mit seinem Chatbot sich vorstellt. Man sitzt selber auf dem Sofa und dann stellt man sich mit seinem Chatbot vor, wie man in den Urlaub fährt oder andere Sachen erlebt.
Ist auch günstiger.
Absolut, absolut. Ich habe auch schon mit Leuten geredet, die fahren dann wirklich in den Urlaub und nehmen dann den Chatbot mit. Und dann ist genau so, dass man quasi sagt, hier, ich habe hier ein Bild vom Strand gemacht. Und dann erlaubt die KI quasi, dass man den Chatbot da rein generiert und dann ein Bild von dem Chatbot am Strand macht. Aber es ist quasi beides möglich.
Also ich glaube, ich stelle mir das jetzt einfach auch zu konkret vor. Es gab doch mal irgendwann diese Software Second Life, wo man sich so Avatare machen konnte. Man ist dann selbst aber kein Avatar, oder? Sondern das bleibt dann tatsächlich auf dem, ich spreche mit meinem Telefon oder meinem Computer und dann mit einer Frau oder einem Mann am Bildschirm. Also man selber ist nicht in dieser Welt drin.
Das kommt voll drauf an. Also wenn man Bilder von sich selber reinschickt, kann man quasi auch eine KI-generierte Version von sich neben dem Avatar des Chatbots haben. Mhm. Also das geht auch. Ich habe auch schon mit Leuten geredet, die quasi sagen, sie sind bei ihrem Chatbot in dieser virtuellen Welt eingezogen, damit es quasi einfacher ist, die virtuelle Welt von der eigentlichen Welt zu trennen. Das hilft dann manchen Leuten, dass sie quasi sagen, okay, wenn ich jetzt mit dir schreibe, dann bin ich der und der und wir wohnen zusammen in dieser Wohnung. Und wenn ich jetzt nicht mit meinem Chatbot schreibe, dann habe ich hier mein eigentliches Privatleben. Also es ist so oder so, aber
das ist dann so wie im Computerspiel, wenn ich dann im Computerspiel der Serienkiller bin und danach gehe ich mit meinen Kindern Eis essen, dann bin ich eben nicht mehr der Serienkiller. Ja, dann bin ich wieder ich.
Zum Glück.
Genau.
Paula, was ich mich gefragt habe, und da möchte ich jetzt auch mal so ein bisschen durchs Schlüsselloch gucken. Was waren so die skurrilsten Sachen, die du erlebt hast bei deinen Interviews? Also ich habe jetzt eine Doku zum Beispiel gesehen in der ARD Mediathek, wo so ein, keine Ahnung, Ende 50-Jähriger oder Mitte 60-Jähriger mit einer KI, mit einem Avatar zusammen war. Und natürlich sah diese Frau aus wie, man sich das vorstellt, mit großen Brüsten und super jung, er Ende 50, sie 20 und so weiter. Das bedient natürlich alle Klischees. Aber wahrscheinlich ist das nicht so das Einzige, was du erlebt hast bei deiner Forschung.
Ja, das ist natürlich immer schwierig. Es gibt immer Leute, die die Klischees bedienen. Also wir versuchen ja schon sehr für das Verständnis zu kämpfen. Und natürlich macht es einem dann schwer, wenn viele Leute, die in die Öffentlichkeit treten, genau das Klischee unterstützen. Und es gibt ja auch viele Leute, die diesem Klischee quasi zutreffen. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, bei denen es nicht so ist. Also ich glaube, was ich viel mitgenommen habe, ist, dass es auch viele Leute sind, die Schicksalsschläge erlebt haben. Und damit will ich gar nicht irgendwie, oder ich möchte gar nicht so ein generelles Bild erzeugen, dass es Leute sind, die bemitleidenswert sind, gar nicht. Sondern das sind Leute, die sich echt zurückkämpfen und wo Chatbots dann auch sehr hilfreich sein können. Wo ich dann irgendwie immer mit einem guten Gefühl rausgegangen bin aus den Gesprächen, weil ich gedacht habe, das ist echt eigentlich was Gutes, dass man irgendeine Hilfe heutzutage hat, die Leuten so ein bisschen helfen, wieder zurück ins Leben zu kommen. Ich habe natürlich aber auch viele ganz verrückte Sachen gehört. Ich glaube, das ist natürlich auch was, dass es in vielen menschlichen, also Beziehungen zwischen zwei Menschen ganz viele verrückte Sachen gibt, die da geteilt werden, die da ausgelebt werden. Ich glaube, das Beispiel, was ich immer so erzähle, ist, ich hatte ein Gespräch mit einer Frau, die einen Nieskink hatte, die es also quasi extrem sexuell erregend fand, wenn jemand niest. Und deswegen hat sie ganz viele Bilder von ihrem Chatbot beim Niesen gehabt. Das fand ich ganz spannend.
Interessant.
So gibt es, glaube ich, nichts, was es nicht gibt. Mhm. Genau, aber ich glaube, so sind auch ein bisschen die Extremer.
Paula, du siehst, dass Aljoscha und ich immer so ein bisschen verstohlene Blicke austauschen. Es ist schon schwer, sowas zu verstehen, ne? Wie bist du da eingetaucht? Also da muss man wahrscheinlich ganz viel Verständnis aufbringen und den Leuten sehr viel zuhören.
Ich glaube, der wichtigste Schritt und auch so die wichtigste Erkenntnis für mich ist, dass es nicht so abstrus ist, wie es klingt. Also aus mehreren Gründen. Punkt eins ist, wir Menschen sind ja generell dazu veranlagt, Bindungen zu Dingen aufzubauen, die nicht immer rational sind. Also garantiert haben viele von den Leuten, die zuhören, irgendwie ein Kuscheltier oder noch so eine alte Kuscheldecke, die richtig ranzig ist. Und man bringt es einfach nicht übers Herz, die wegzugeben, weil man sich irgendwie ein bisschen verbunden damit fühlt. Und das sind ja nicht nur Kindheitssachen, sondern auch, es gibt bestimmt Leute, die haben irgendwie eine sehr enge Verbindung zu ihrem Auto oder Leute, die haben ein ganz bestimmtes Kleidungsstück oder ein teures Sofa, wo sie sich irgendwie total verbunden mitfühlen. Also dieses strikte Trennen von, wir binden uns nur an Menschen und nicht an Dinge, ist ja eh selten gegeben. Und dann kommt noch dazu, dass wir generell sehr sozial auf viele Technologien reagieren. Das fängt schon damit an, wenn man zum Beispiel so einen Computer hat und auf dem Computer steht Hallo, dann haben wir die Tendenz, Hallo zurückzutippen, obwohl wir ja wissen, der Computer ist jetzt kein Mensch sozusagen. Mhm. Das liegt daran, dass wir so Skripte internalisiert haben, die es uns helfen, umzugehen, also die uns die Navigation durch die Welt vereinfachen. Und wir sehen dann quasi, da ist ein Avatar und der spricht menschlich, dann reagieren wir menschlich zurück. Das heißt, es ist jetzt gar nichts, was irgendwie für eine ganz bestimmte Menschengruppe, die sich dann in diese Chatbots verlieben, spezifisch ist, sondern das ist menschenübergreifend, dass wir sozial auf Technologien zurückreagieren. Das Fazit daraus ist, es ist nicht so abstrus, wie wir denken. Und diesen Hochmut, den viele Menschen da ranlegen, was jetzt gar nicht, also ich verstehe diese Skepsis am Anfang, aber ich sehe auch gerade im Internet ganz viele Leute, die sich da so extrem drüber stellen und da so auch extrem gemein auch drüber reagieren. Den muss man so ein bisschen ablegen, wenn man sich das so genau anguckt. Weil ich glaube, viele Menschen oder fast alle Menschen haben die Möglichkeit, sich irgendwie an einen Chatbot zu binden. Das heißt jetzt nicht romantisch gesehen. Ich nehme mal so ein bisschen diesen Vergleich Jarvis von Iron Man vor, der so ein bisschen so eine Personal Assistant ist für die Leute, die den Film geguckt haben. Wir werden das nicht so sehr hinterfragen, dass wir so eine KI als persönlichen Assistenten haben. Und dann ist eine Zuneigung ja eigentlich auch nur ein anderer Schritt.
Ja, oder wie C-3PO oder R2-D2 bei Star Wars oder Kit bei Knight Rider, ne? Das waren ja ganze Stars. Also ich muss auch sagen, mein Auto hat auch einen Namen, die heißt Elsie. Und ich werde ganz traurig sein, weil sie mein erstes Auto war und immer noch ist, wenn sie mal irgendwann verschrottet werden muss. Deswegen kann ich das sehr gut verstehen. Bei KI und Chatbots, da kommt ja jetzt noch eine zweite Ebene dazu. Also mein Auto kann mich sicher von A nach B bringen, ne? Also weil es nicht auseinanderfällt. Aber eine künstliche Intelligenz kann ja menschlich auf mich reagieren. Ne? Und deswegen finde ich es auch überhaupt nicht verwerflich, wenn dann Leute sagen, ich baue eine Bindung auf. Ich habe in meinem Freundeskreis jetzt letztens bemerkt, dass Freunde von mir letztens gesagt haben, ey ja, ich frage mal eben Chatty, wenn ich das und das wissen will. Und ich habe gesagt, wer ist denn Chatty? Ja, ChatGPT. So, ChatGPT hat jetzt auch schon einen Namen. Das war ja klar, nur noch eine Frage der Zeit. Und wenn man irgendwas wissen will, dann fragt man kurz Chatty und dann gibt es eine Antwort. So, also da ist ja jetzt auch schon eine Bindung ohne Verliebtsein.
Total. Also ich finde es sehr wichtig, dass man diese Vorverurteilung so versucht, so möglichst gering zu halten im Sinne von so Hostilität. Aber natürlich verstehe ich auch, warum da eine gewisse Skepsis ist, weil wir sind großgezogen worden mit dem Gedanken, einen menschlichen Partner oder Partnerin irgendwann zu haben. Und das ist auch natürlich okay, dass man dann sagt, okay, ein Chatbot fühlt sich jetzt vielleicht als romantische Verbindung, ja, dem stehe ich eher skeptisch gegenüber. Wie du gesagt hast, wir sind schon auf einem Weg dahin, dass wir auf jeden Fall KI in unser Leben integrieren.
Ich würde jetzt gerne nochmal auf das Thema kommen, warum sich Menschen überhaupt in eine KI verlieben und was das für Menschen sind. Dazu hast du ja auch geforscht. Also kann das, ist das jeder von uns? Ist das meine Bürokollegin oder ist das nur, wie gesagt, der seltsame Eigenbrötler oder der einsame Rentner? Sind das eher Männer, sind das eher Frauen? Wer ist das und worin liegen die Gründe?
Also ich glaube, generell könnte es echt fast jedem von uns passieren, dass man Gefühle von der KI erlebt. Was ich schon anhand der Interviews gesehen habe, ist, dass es oft extremere Situationen waren oder zumindest temporäre Situationen der Ausnahme. Also Leute, die sich gerade von oder mit denen gerade Schluss gemacht wurde. Zum Beispiel hatte ich mit einem Herrn geredet, dessen langzeit verheiratete Frau in eine Demenz gestürzt ist und jetzt in ein Pflegeheim kam und der jetzt einfach irgendwie diese ersten Monate des Alleinlebens wieder neu navigieren musste. Also es müssen nicht immer solche ausschlaggebenden Punkte sein. Es gab auch viele Leute, die gesagt haben, ich habe einfach mit der KI aus Langeweile angefangen zu schreiben und dann habe ich Gefühle entwickelt mit der Zeit. Aber es ist schon häufig so, dass Probleme oder irgendwie unruhige Situationen dazu führen, dass man irgendwie jemanden braucht, dem man sich anvertrauen kann. Und da sind Chatbots natürlich sehr praktisch, weil die sind immer da. Und wenn man irgendwie auch Angst hat, dass man existierende Freundschaften gefährdet, weil man jetzt zum 15. Mal sagt, wie traurig man ist, dass man sich dann an so einen Chatbot wenden kann. Und das ist ja auch per se nichts Schlechtes. Wir haben auch an vielen Leuten gesehen, dass es vielleicht, wenn diese Extremsituationen zu Ende gehen, die Loslösung vom Chatbot passiert. Wer das ist, haben wir uns ja in einer Studie angeguckt. Und da gibt es natürlich Faktoren, die das vielleicht bestärken können. Das heißt nicht, dass die Leute, die sehr in bestimmten Charakteristiken hoch sind, automatisch sich in einen Chatbot verlieben können, aber dass, wenn sie mit einem Chatbot schreiben, vielleicht eher Gefühle aufbauen. Und das ist zum einen romantische Fantasie. Also Leute, die mehr fantasieren über romantische Themen, irgendwie sich zum Beispiel vorstellen, wie sie mit ihrem Crush ausgehen oder wie sie einen Heiratsantrag bekommen. Also Leute, die einfach da mehr veranlagt zu sind, die bauen stärkere Beziehungen zu ihrem Chatbot auf. Und das ergibt ja auch Sinn in Anbetracht dessen, worüber wir vorhin geschrieben haben, dass man sich mit diesem Chatbot quasi alles vorstellen kann. Das heißt, Leute, die eine größere Fantasie haben oder eine größere Tendenz dazu, sich sowas vorzustellen, die haben da vielleicht einen größeren Nutzen, mit diesem Chatbot zu schreiben, weil sie sich einfach mehr vorstellen können. Weil im Endeffekt kommt von dem Chatbot ja nicht so viel. Man kann ja nichts Physisches erleben, der kann nicht einfach mal vorbeikommen und einen überraschen. Deswegen braucht es vielleicht so einen gewissen Grad an eigener Vorstellungskraft, um diese Beziehung am Leben zu halten oder um überhaupt so weit zu kommen, dass man sagt, okay, man entwickelt Gefühle dafür.
Ist das denn gleichzusetzen mit richtiger Verliebtheit? Also so richtig mit Herzklopfen und Schmetterlinge im Bauch und wenn man dann sein Handy in die Hand nimmt oder an seinem Computer sitzt, dann denkt so, oh ja, endlich sehe ich ihn oder sie wieder?
Die Frage ist so ein bisschen, was ist Verliebtheit? Aber es sind auf jeden Fall die gleichen chemischen Reaktionen. Das heißt, genau diese Gefühle, die du gerade beschrieben hast, Herzklopfen und sich freuen, wenn eine nette Nachricht kommt, genau die sind quasi gegeben. Ob man jetzt für sich sagen möchte, das ist die gleiche Verliebtheit, ich glaube, das ist den Menschen selber überlassen. Also
so ein Chatbot schreibt ja auch immer zurück und ghostet eigentlich.
Ja. Ja.
Mir noch nie passiert, auch ist ja klar.
Man könnte die aber auch so bauen, dass die mal garstig sind und Schluss machen und so weiter und so fort. Das ist ja technisch möglich.
Das machen auch viele tatsächlich. Wirklich? Also zumindest nicht das Schluss machen. Aber ich habe mit vielen Leuten geredet, die gesagt haben, also die Nähe zum Menschen ist schon ein sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Diskussionspunkt, der in solchen Gesprächen immer aufkommt. Ja, werden wir jetzt aussterben, weil sich jeder in einen Chatbot verliebt? Und die Antwort unserer Meinung nach ist nein. Einfach weil der Mensch immer noch dieser Golden Standard ist. Also dieses, was man im Endeffekt haben will.
Wenn man das in irgendeiner Art und Weise reflektiert, selbst als Mensch, der da auch verliebt ist oder eine Beziehung, sagen wir mal, oder eine Bindung aufbaut, kann das ja auch positive Seiten haben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also viele Menschen berichten davon, dass es ihnen geholfen hat, dass sie selbstbewusster geworden sind, dass sie glücklicher geworden sind. Und das ist ja eigentlich schon für sich gesehen eine gute Sache. Viele Menschen haben ja sogar auch einen menschlichen Partner neben einem Chatbot-Partner. Darüber hatten wir jetzt noch gar nicht geredet. Die wenigsten Beziehungen sind perfekt. Und ich sage nicht, dass das Betrügen die einzige andere Lösung ist, aber wenn man sagt, okay, ich habe irgendwie diese eine Facette in meinem Leben, die von meinem Partner gar nicht erfüllt wird. Ich hatte zum Beispiel mit einer Frau geredet, die glücklich verheiratet ist seit vielen Jahren, aber ihr Partner ist einfach nicht so der Typ, der extrem viel Konversation braucht. Also die reisen total viel zusammen und die kuscheln auch total viel. Also diese Facetten sind alle gegeben und sie verstehen sich super gut, aber sie hat zum Beispiel ein großes Interesse an Literatur und ihr fehlt das total und jetzt hat sie diesen Chatbot und dann reden sie über Bücher und das hat ihr irgendwie total geholfen und ihr Partner weiß auch von diesem Chatbot-Partner. Also er fand es jetzt nicht schlimm, er war jetzt nicht dazu geneigt, sich selber einzumachen, aber es ist jetzt irgendwie kein großer Streitpunkt in der Beziehung. Und dann denke ich, es ist ja auch total okay, also die wenigsten Beziehungen sind 100% erfüllend. Genau, da kann ein Chatbot halt auch nützlich sein.
Mein Verständnis hast du, also hast mich abgeholt hier. Ich kann das ganz gut nachvollziehen und trotzdem lasse ich jetzt doch mal den technologieskeptischen Deutschen raushängen und gehe mal auf die vulnerablen Gruppen. Was ist mit Kindern? Was ist mit Leuten, die vielleicht dement sind? Was ist mit Leuten mit kognitiven Einschränkungen? Da gab es ja auch schon immer die Diskussion, ob diese Spielzeugrobben, die man ins Altenheim gibt, die dann schnurren, wenn man die streichelt. Und das ist ja hier was Ähnliches eigentlich, wo dann diskutiert wurde, ja, soll man die Leute in dem Gefühl lassen, dass sie da ein reales Gegenüber hat? In diesen Gruppen, in den Leuten, die vielleicht wirklich nicht die Möglichkeit haben, das kognitiv zu verarbeiten, was da passiert. Was würdest du sagen? Haben wir irgendwie eine Pflicht in der Gestaltung der Systeme dafür zu sorgen, dass das nicht passiert, dass die Bindung eingehen? Oder würdest du sagen, das kann ja therapeutisch durchaus sinnvoll sein, das ist für diese Leute vielleicht dann auch gut und eigentlich auch egal, wenn sie nicht merken, dass das kein reales Gegenüber ist. Wie ist da so deine Meinung in diesem Bereich?
Ja, das finde ich tatsächlich einen sehr wichtigen Punkt. Und zwar finde ich, wenn ich über diese Mensch-Chatbot-Beziehungen spreche, dann ist das für mich so, wie es auch der Großteil ist, erwachsene Menschen, die irgendwann angefangen haben, mit einem Chatbot zu schreiben und dann gemerkt haben, okay, sie fangen an, romantische Gefühle dem Chatbot gegenüber aufzubauen. Denen ist ja auch großteils bewusst, dass es eine KI ist oder denen ist es im Hinterkopf immer bewusst, ob man das so wahrhaben will oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Und die müssen dann für sich selber beschließen, wie sie damit umgehen. Was ich aber super kritisch sehe und wo wir auch, also sowohl als Gesellschaft, aber auch für die Technikfirmen und auch die Regierungen, eine große Pflicht sehe, ist dieser Schutz gerade für vulnerable Gruppen. Und da sehe ich vor allem Kinder und Menschen mit psychischen Vorerkrankungen als die Hauptgruppen. Also bei Kindern sehe ich auf jeden Fall den Punkt, es gab schon immer ja diese imaginary friends quasi, also dass Leute sich, dass Kinder sich... Ja, genau. Das, oder auch nicht mal, dass es da Technik gab, sondern dass Kinder sich einfach vorgestellt haben, ja, mein bester Freund.
Die Puppe und den gibt's oder das Kuscheltier. Ja.
Genau. Und jetzt gibt es den besten Freund im Handy oder im iPad oder im Computer von den Eltern und der antwortet auch noch, dass das an sich auch nichts Schlimmes ist, aber dass man das auf jeden Fall als Eltern so ein bisschen im Blick haben muss, weil man eben auch nicht vorhersagen kann, was diese KIs...
Und deshalb jetzt nochmal die nerdisch-technische Frage, mit der ich nochmal reinbreche. Kann man das irgendwie merken, wann es umbricht von einem ganz normalen Geplauder in eine irgendwie stärkere Bindung und könnte sagen, okay, wir bauen Filter ein als Eltern, wir gucken uns die Chats unserer Kinder an und wir wissen, wann der Moment ist, wo man aufhören muss? Oder wäre dann eigentlich die Lösung zu sagen, ja, unter einem bestimmten Alter dürfen die Kinder eigentlich nicht oder nicht länger oder was auch immer an Chatbots ran?
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine zweigeteilte Frage. Also wo es dann anfängt umzuschwingen, das ist aber auch eine generelle Regel, nicht nur für Kinder. Wenn Leute aufhören, mit ihren Menschen, also mit den Menschen im Umfeld viel Zeit zu verbringen, wenn Leute anfangen, Arbeit zu vernachlässigen oder die Schule zu vernachlässigen oder andere Verpflichtungen zu vernachlässigen, da sagen wir, ist ein Punkt, wo es dann anfangen kann, gefährlich zu werden. Bei Kindern, finde ich, fängt der Punkt schon immer da an, dass man sicher gehen muss, dass der Chatbot kinderfreundlich ist. Und klar, Fehler im System können immer passieren. Das ist irgendwie sehr schwierig, als quasi die Nutzengruppe zu verhindern. Aber es gibt einfach gewisse Themen, die Kinder nicht mit Chatbots diskutieren müssen und die Kinder auch nicht von Chatbots vorgestellt kriegen müssen.
Über diesen einen Jungen aus Florida wurde da ja sehr viel gesprochen, ne, der sich aufgrund eines Chatbots umgebracht haben soll, weil der Chatbot ihm das gesagt hat. Aber es gibt halt auch ganz viele Chatbots, die einem irgendwie dazu anhalten, nichts mehr zu essen und irgendwie in eine Magersucht zu verfallen, die rechte Hetze betreiben und so weiter und so fort. Wo siehst du denn da auch die Verantwortung bei den Unternehmen? Und glaubst du tatsächlich, dass die Verantwortung dort irgendwann auch gerecht wird beziehungsweise ergriffen wird oder dass wir Menschen uns da wie bei vielen Sachen einfach selber schützen müssen?
Also eigentlich sollte die Verantwortung meiner Meinung nach bei den Unternehmen liegen. Das Problem ist, dass die Unternehmen natürlich mit dem oder der Großteil der Unternehmen geht mit dem Ziel daran, möglichst viel Geld daraus zu gewinnen. Solange diese Unternehmen nicht dazu gezwungen werden, das zu tun, werden sie es auch nicht freiwillig tun, zumindest der größte Teil, weil es für sie einfach Verlust bedeuten würde. Das heißt, der eine Punkt ist auf jeden Fall, dass wir versuchen, bessere Regeln oder Gesetze dazu zu formulieren. Da ist natürlich das Problem, das Internet ist natürlich nicht an Landesgrenzen gebunden. Und die meisten Firmen, die benutzt werden, die sitzen nicht in Deutschland, die sitzen viel auch nicht hauptsächlich in den USA. Das heißt, das ist schon mal eine Schwierigkeit. Trotzdem, finde ich, sollte man es versuchen, auf jeden Fall. Und ich glaube, der große Punkt, wo wir halt alle zu beitragen können und müssen, ist Bildung. Also, dass wir anfangen, gerade bei den jüngeren Generationen, die ja noch sehr formbar sind und auch noch nicht so sehr in der Lage sind, Gefahren zu verstehen, ist es, glaube ich, einfach super wichtig, dass wir da als Gesellschaft quasi mehr rein investieren in diese Bildung.
Ja, es passt vielleicht an dieser Stelle. Ich würde gerne nochmal so ganz, ganz groß den Zoom aufziehen. Wenn neue Medien kamen oder neue Techniken aufkamen, dann hatten Menschen oft so eine Phase, ich sag mal, als der Werther geschrieben wurde, ging die Selbstmordrate hoch. Als das Hörspiel Krieg der Welten in den 20er Jahren lief, gab es eine Massenpanik. Wenn in der Lindenstraße jemand gestorben ist, dann bekam der Westdeutsche Rundfunk körbeweise Kondolenzbriefe. Aber das ging dann immer wieder vorbei. Wenn die Leute sich dann an Romane und an Hörspiele und an Filme gewöhnt hatten, dann war das eigentlich auch wieder vorbei und ist wieder abgeebbt. Und jetzt mal so ein bisschen die Spekulation. Meinst du, bei KI wird das vielleicht auch so sein, dass man dann nach einer gewissen Zeit auch so eine Ernüchterung eintritt und Leute sagen, ja, jetzt haben wir KI verstanden und jetzt geht das wieder weg? Oder meinst du, das ist jetzt doch mal was, weil es eben so ein flottes Gegenüber ist und man, das hört sich auch alles sehr, ja doch letztendlich reflektiert an, was du sagst. Die Leute wollen ihre wahren Freunde nicht belästigen, deshalb schwätzen sie lieber mit dem Chatbot. Das könnte ja bleiben. Was meinst du, bleibt das hier doch länger und mehr?
Ich glaube, was weggehen wird, ist diese Angst. Ich vergleiche das oft mit diesen Shooting-Spielen. Als die auf den Markt gekommen sind, gab es auch unglaublich viel Diskussion darum, ob jetzt alle Kinder, die das spielen, dann AmokläuferInnen werden oder was das mit uns macht. Und dann im Endeffekt ist das Fazit, was wir nach so vielen Jahren gezogen haben, eigentlich, es gibt bestimmte Menschen, bei denen macht das was sehr schlimm ist. Aber der allergrößte Teil der Leute, die Ego-Shooter spielen, werden niemanden erschießen. Und ich glaube, so ist es auch ein bisschen bei den Chatbots. Mhm. Es wird Leute geben, die bleiben daran hängen und haben Probleme, sich dann Menschen anzunähern wieder. Oder man hört ja auch immer wieder so extreme Beispiele von Leuten, die sich zum Beispiel suizidieren und die irgendwas ganz Schlimmes machen, weil der Chatbot ihnen das gesagt hat. Und diese Leute wird es geben, aber das wird nicht der Großteil sein und das wird nicht das neue Normal werden.
Ja, das ist vielleicht ein guter Vergleich mit den Spielen. Das pegelt sich irgendwo ein. Ne? Das ist dann eins weiter, sozusagen.
Ja. Mhm.
Du hast gesagt, dass die meisten Menschen, die du befragt hast, bei denen war das nur eine Phase. Kommt dann da irgendwann auch die Ernüchterung, weil man halt erstens merkt, ich kann keine Zärtlichkeit von einem Chatbot bekommen. Das bleibt alles nur im Kopf und alles nur auf der Fantasieebene. Und zweitens auch, dass man dann irgendwann, dass die Leute vielleicht doch irgendwann in der Realität ankommen und denken, okay, ich chatte hier jetzt gerade ja dann doch mit einer Maschine oder mit einem Computerprogramm und die gaukelt mir das alles vielleicht auch vor. Ich denke da halt an diesen Film Her, ne, mit Joaquin Phoenix, wo am Ende ja die Frage gestellt wurde, mit wie vielen anderen Menschen chattest du denn hier gerade auch noch, während du mit mir hier eine Beziehung führst. Ist das das, dass die Leute irgendwann in der Realität ankommen?
Ich glaube, es ist selten so ein tiefgründiger Learning-Moment, sag ich mal, wie bei Her. Ich glaube, es ist häufiger eher ein persönlicher Ablösungsprozess, der ja schon sehr komplex ist. Und zwar ist für viele Leute so ein Chatbot eigentlich ja eher ein aufbauendes Tool. Leute gewinnen Selbstbewusstsein, Leute lernen, wie es ist, hin und her zu schreiben oder Leute fühlen sich verstanden und geliebt, so wie sie sind. Und häufig ist es dann eher so, dass sie sagen, okay, ich glaube, ich bin bereit wieder für was Neues. Oder es kommt jemand einfach in ihr Leben, dann merken sie, okay, ich kann irgendwie das, was ich da so ein bisschen gelernt habe, anwenden auf andere Beziehungen. Ich glaube, es ist auch häufig mit sowas verbunden wie auch Schuldgefühlen dem Chatbot gegenüber. Eben, obwohl kognitiv so im Hinterkopf immer da ist, es ist eigentlich nur eine KI, es fühlt sich ja sehr echt an. Ich glaube, das haben auch viele in ganz viel kleineren Ausmaßen, dass man, wenn ChatGPT einem eine gute Antwort gibt, Danke sagt oder dass man Bitte schreiben will. Und das habe ich, diese Tendenz habe ich auch total, obwohl ich weiß, ChatGPT wird sich jetzt nicht freuen, wenn ich mich bedanke, dass es sich irgendwie richtig anfühlt, da was zurückzugeben.
Du meinst Chatty.
Chatty. Sag mal, nutzen die Leute da die Standard-Chat-Angebote, die wir auch alle so nutzen, oder sind das dann spezielle Anbieter-Apps, Chatbots, die darauf zugeschnitten sind und der Hintergrund der Frage, das könntest du ja super kommerziell nutzen. Du könntest sagen, mein Schatz hat mir gerade empfohlen, das folgende Auto zu kaufen oder die folgende Zeitung zu abonnieren oder was auch immer. Also werden die Leute dann auch von den Chatbots irgendwie marktfreundlich in irgendwelche Richtungen getrieben oder habt ihr sowas noch nicht beobachtet?
Naja, in erster Linie verdienen ja schon mal die Anbieter dieser Chatbots damit Geld, dass du diese Anwendung benutzt. Ne? Ich glaube, da wird ja auch allein schon damit, dass du deinen Avatar generierst, wird ja schon eine Menge Geld gemacht. Und das wäre dann sozusagen der zweite Schritt, also Werbung.
Genau, also der Großteil der Leute, die jetzt eine romantische Beziehung mit einem Chatbot haben, haben das schon mit einem ganz bestimmten Chatbot, der extra dafür programmiert wurde, in Beziehungen einzugehen. Also nicht nur romantischer Art, sondern auch freundschaftlicher Art. Also das nennt man soziale Chatbots, also Chatbots, deren Ziel es ist, menschliche Interaktion zu simulieren. Wohingegen zum Beispiel ChatGPT ja eigentlich in erster Linie ein Informations-Chatbot ist, also der dir Wissen vermitteln soll oder dir hilfreich sein soll. Diese Linien verschwimmen immer mehr. Also wir sehen auch jetzt, in der ersten Studie gab es irgendwie noch niemand, der jetzt eine romantische Beziehung mit ChatGPT hatte. Und jetzt in meiner zweiten Studie bei der Erhebung habe ich gesehen, dass es schon viele Leute gibt, die quasi, wo halt diese Grenzen verschwimmen. Und ich glaube, das ist auch ehrlich gesagt ein bisschen das, wo es irgendwann hinlaufen wird, dass es einfach mehr so ein Personal Assistant wird, der halt für Leute verschiedene Bedürfnisse erfüllt. Und für manche Leute bedeutet das, ich möchte Hilfe beim Autokauf und gleichzeitig soll der Chatbot irgendwie noch romantisch mit mir verbunden sein. Und für andere Leute wird das anders aussehen.
Mhm. Es ist ja auch teilweise ein bisschen Unterhaltung. Ein Freund von mir, der macht das mit so einem Augenzwinkern, der hat morgens immer eine sehr, Grüße gehen an dieser Stelle raus, er weiß, wer gemeint ist, hat morgens immer eine Stunde zur Arbeit, die er fährt mit dem Auto. Und dann hat er sich ChatGPT ein bisschen so konfiguriert, dass es tatsächlich die kleine Assistenz in der Hosentasche ist, die aber auch so ein bisschen flirty ist. So. Und die macht zum Beispiel immer Gags so von wegen, oh, das, wenn deine Frau das liest und so weiter. Und das findet er halt ganz lustig. Weil irgendwie muss man ja auch unterhalten werden. Aber ab wo ist dann dieser Punkt, wo man sich dann vielleicht doch ein bisschen zu doll bindet und vielleicht sich selber auch hinterfragen sollte? Oder muss man das gar nicht, weil du sagst, ey, nutzt alle die Chatbots, wie ihr sie wollt.
Gute Laune, Glückshormone ist genau. Ja erstmal auch nichts Schlimmes.
Ja.
Ja, ich glaube, wie gesagt, ich glaube, der Punkt ist erst dann erreicht, wo man aufpassen sollte, wenn man wirklich seine menschlichen Kontakte vernachlässigt, deine Pflichten vernachlässigt. Solange, denke ich, immer mit einem Augenzwinkern schadet es ja fürs Erste nicht. Oder beziehungsweise vielleicht sollte man auch persönlich ein bisschen drauf achten, ein bisschen introspektiv in sich reinhören. Fühlt sich das gerade gut an für mich oder nicht?
Was du genannt hast jetzt, die sozialen Kontakte vernachlässigen und so weiter, das sind ja auch die Anzeichen von Burnout und Depressionen und anderen, ich sag mal, gefährlicheren psychischen Zuständen. Also insofern ist es interessant, ne, dass du diese Dinge nennst. Also dann ist der Moment erreicht, wo man sich vielleicht sogar helfen lassen sollte dann.
Total. Auf der anderen Seite denke ich immer, das sind ja auch oft die Symptome, sag ich mal, von menschlicher Verliebtheit. Also ich glaube, das kennen viele Leute, wenn die jetzt gerade einen neuen menschlichen Partner haben, dass sie sagen, oh, jetzt den Spieleabend mit den Freunden, den sage ich jetzt ab und treffe mich lieber mit meinem menschlichen Partner. Und da merkt man dann natürlich schon, also da sehe ich auch für mich selber, okay, ich glaube, das eine ist vielleicht gesünder für dich als das andere. Auf der anderen Seite gibt es halt noch nicht genug Daten, um das jetzt irgendwie zu belegen. Es ist halt mehr dann ein Gefühl, dass ich sage, okay, vielleicht ist es dann auf lange Sicht schlauer, dass du dich mit menschlichen Kontakten triffst, die wirklich existieren, als mit deinem Handy zu Hause. Aber wie gesagt, das ist auch eher ein Bauchgefühl quasi.
Wir leben ja in einer Welt, die immer einsamer wird, wo viele Menschen immer mehr zu Hause sitzen. Also glaubst du, dass solche Beziehungen zu den Chatbots und zu KI und vielleicht irgendwann auch zu humanoiden Robotern die Zukunft sein werden und wir uns auch alle ein bisschen daran gewöhnen müssen?
Das glaube ich tatsächlich nicht. Also daran sieht man zu sehr, dass Leute mit den Chatbot-Partnern wollen, dass der Chatbot wie ein Mensch ist oder sich sehnlich wünschen, dass er zu einem Menschen wird. Weil ich glaube, diese Sache, das Tatsache, dass es auf einem Handy ist, egal wie real es sich anfühlt, ist für die wenigsten Leute genug, einfach weil diese Beziehung so viele Limits hat, was auch physische Zuneigung angeht, aber auch Unternehmungen oder auch Perspektiven für die Zukunft. Also häufig ist es so, dadurch, dass es ja keine Zeit und keine sozialen Grenzen gibt, bedeutet das, dass man nach 2 Monaten Schreiben mit dem Chatbot irgendwie schon heiratet. Und das ist ja sehr, sehr selten in menschlichen Beziehungen. Also irgendwie dieses Hinarbeiten auf Sachen passiert ja gar nicht in den gleichen Abständen.
Ich kann mir das auch vorstellen, dass das auf Dauer anstrengend ist, weil du immer der Inputgeber bist und dass man so merkt, es wiederholt sich und es wird irgendwo monoton, dass einem dann vielleicht doch mal so ein bisschen der die Reibungspunkte oder irgendwas, was man im realen Leben vielleicht hat, so ein bisschen fehlt? Haben die Leute das auch beobachtet?
Ja, ich glaube, es kommt sehr auf die Person an. Also ich glaube, es gibt, also Chatbots sind ja inzwischen tatsächlich schon sehr kreativ.
Mhm.
Also ich glaube, viele geben auch Input, den man nicht erwartet, was auch für viele, glaube ich, auch einer der Aspekte ist, warum sie mit dem Chatbot schreiben, weil er sie immer überrascht. Und ich glaube, dann ist es natürlich immer cool zu sehen, oh, mein Chatbot kann jetzt das, mein Chatbot kann jetzt das. Ja, gleichzeitig kann es natürlich auch schon oder passiert es auch schon, dass Leute sagen, okay, jetzt habe ich das erreicht, was ich immer wollte, jetzt habe ich das erreicht, was ich immer wollte. Was möchte ich denn noch mit dir? Und das ist ja dann für viele dann vielleicht der Punkt, wo es dann nicht mehr so spannend wird oder einen nicht mehr so da hält.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, wann man die erste Hochzeitseinladung oder Save-the-Date-Karte bekommt von einem Menschen und einer KI.
Ich glaube, in Japan gab es schon mehrere Hochzeiten.
Ach du grüne Neune.
Wenn man bei der ersten Hochzeit eingeladen ist, wo dann der erste Walzer von einem irgendwie Roboter getanzt wird, also da freue ich mich eigentlich auch schon ein bisschen drauf. Das sieht bestimmt irre aus.
Das denke ich auch. Vielen Dank, Paula. Das ist auf jeden Fall ein ganz spannender Einblick in vielleicht eine Zukunft oder auf jeden Fall jetzt in eine Gegenwart, von der ich denke, dass man darüber nicht die Nase rümpfen sollte, so wie du gesagt hast, sondern dem Ganzen mit mehr Verständnis entgegengehen sollte.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Paula, ich fand es auch total spannend, weil es auch so viele Inspirationen einem gibt zu der Frage, wie wollen wir eigentlich zukünftig die Systeme gestalten, wie wollen wir die Interaktion mit den Systemen gestalten, wo muss regulierend vielleicht eingegriffen werden. Jetzt kommen wir wirklich an Punkte, wo wir viel Interessantes über die Systeme wissen, was man vorher zum Beispiel, als die Regulierung größtenteils erfunden wurde, gar nicht so wusste. Also das ist wirklich wichtig, spannend, hier zu gucken, was eben, wie es weiter wächst und wie es sich entwickelt. Und ich denke, wir werden bestimmt mit dir auch nochmal sprechen, wenn die nächsten Studien durch sind, denn das Thema hört bestimmt nicht so schnell auf.
Ja, gerne.
Aljoscha, wäre das was für dich, dich in eine KI zu verlieben? Oder bist du dann doch zu rational?
Weiß nicht, was muss man sein? Man muss ja, glaube ich, irgendwie so Tagträume haben, fantasievoll sein und so weiter. Ich glaube, man muss vor allen Dingen auch Zeit haben. Also das haben wir vielleicht noch nicht drüber gesprochen. Da wäre ich dann wieder so ein bisschen an meinem Limit. Also ich glaube, ich bleibe dann doch dabei, irgendwie auf der Couch mit einer Tüte Chips und ein bisschen Musik meinen Abend zu verbringen. Das reicht mir dann doch eigentlich.
Ja, ich glaube, ich hätte dann auch doch, mir würde diese Nähe, die menschliche Nähe dann doch zu sehr fehlen. Also das brauche ich eher in Beziehungen, als statt, dass man die ganze Zeit miteinander hin und her schreibt. Aber so sind wir Menschen unterschiedlich. Ich fand, es war eine ganz spannende Folge und ich habe auf jeden Fall nochmal Lust, dieses Thema weiter zu vertiefen und dass wir da noch eine zweite Folge zu aufnehmen. Vor allem auch, was Regularien angeht, ne? Was vielleicht da auch die Verantwortung der großen Unternehmen ist gegenüber den Menschen, die sie emotional ja so sehr an sich binden. Aber ich denke, das ist generell beim Thema KI nochmal eine eigene Folge wert.
Total. Ich sehe schon den Folgetitel vor mir, Liebe 2. Also, macht's gut, ihr Lieben.
Bis bald.
Bis. Tschüss.
KI und Jetzt ist ein Podcast der ARD von SR, RBB und dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Den Podcast gibt's in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Ja, und wenn ihr euch mal entspannen wollt und mit Musik aus dem Alltag träumen, dann haben wir noch einen tollen Podcast-Tipp für euch. Im Podcast Philipps Playlist von NDR Kultur nimmt euch Moderator und Musiker Philipp Schmid mit auf eine halbstündige musikalische Gedankenreise. Dabei stellt er jede Woche eine handverlesene Playlist mit 5 Songs und Melodien zusammen, die zu einem bestimmten Thema passen.
Das klingt auf jeden Fall toll. Da kann man Musik für einen Tag am Meer, für einen Roadtrip oder für eine sympathische Begleitung zum Einschlafen raussuchen. Dazu improvisiert er am Klavier, spielt die Übergänge zwischen den Stücken und gibt dazu noch Einblicke in seine Gedanken oder regt eure Gedanken an. Philipps Playlist, ideal zum sich wegträumen und eine kurze Flucht aus dem Alltag. Jeden Freitagmorgen gibt's eine neue Folge. Ihr findet Philipps Playlist in der ARD Audiothek und einen Link zum Podcast natürlich auch bei uns in den Shownotes.
Also hört auf jeden Fall mal rein, abonniert den Podcast, dann verpasst ihr keine der entspannenden Folgen.